Ich lese den Predigttext aus dem 5. Buch Mose im 7. Kapitel. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Liebe Gemeinde, kennt ihr das? Wenn ihr jemanden eine gute Nachricht überbringt oder ein Kompliment macht und dann dieses bestimmte Ja, aber kommt, irgendwie scheint es, als ob diese Person immer etwas an sich selber oder der Nachricht an sich herumzumäkeln hat. Ich selbst bin nicht unbedingt frei davon, denn nie gelingen mir meine Brownies so, wie ich sie mir perfekt überlebt hatte. Mal sind sie zu trocken, mal zu saftig, mal zerfallen sie. Dann kommt ein Lob und man will sagen, ja, aber ist es war nicht so oder es war lieber hätte es so und sowieso. Dann wirkt das Lob fast wie Hohn. Also ich übertreibe ein wenig. Aber wie wir es gerade im Text gelesen haben, ist eine Gruppe von Menschen, die auch davon nicht frei ist, die Israeliten. Denn Mose sprach sie damals in Ägypten an und versprach ihnen, sie aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei aus Ägypten zu befreien und sie in ein neues Land zu bringen. Jedoch hatten sie immer etwas zu kritisieren, immer etwas zum Ja-Aber-Sagen. Also Mose selber war ein erfahrener Ja-Aber-Sager, gerade Gott gegenüber und konnte das nicht und das nicht. Aber selbst er, der halt sich eigentlich selber daran erkennen müsste, hatte seine Mühe. Denn dieses ständige Ja-Aber von den Israeliten ging ihm gewaltig auf die Nerven. Ob es nun war ein Ja, aber früher ging es uns besser oder Ja, aber wenn die Ägypter uns nun einholen, werden wir alle sterben. Oder jetzt wurden wir von den Ägyptern gerettet, aber verhungern jetzt in der Wüste. Und so weiter und so fort. Und was tut Mose? Er bringt die Nöte seines Volkes eines und andere Mal vor Gott und nimmt sie ernst. Und so geht die Geschichte weiter, mitsamt einer Wanderung durch die Wüste über 40 Jahre. Und warum? Weil sie einmal zu viel an der falschen Stelle aber gesagt haben. Aber nachdem nun diese 40 Jahre um sind, stehen die Israeliten wieder an der Grenze des ihnen versprochenen Landes. Mose selbst weiß schon, dass er das Land, das Gott dem Volk versprochen hat, nicht betreten wird. Aber bevor Gott ihm einen letzten Blick in dieses Land werfen lässt, soll er dem Volk noch eine Botschaft vermitteln. Und diese Botschaft umfasst das ganze 5. Buch Mose. Er hat sich also kurz gefasst. In seiner Rede erinnert Mose an die Geschichte des Volkes und seinen Weg mit Gott. Er gibt auch die Gesetze und Ordnungen wieder, die für das Volk gelten. Und gibt ihnen Weisungen für das Verhalten in ihrer baldigen neuen Heimat. Und da Mose, wie gesagt, schon zu dem Zeitpunkt einige Erfahrungen mit ihrem Ja-Aber gemacht hat, antizipiert er dieses in seiner Rede und entkräftet so Zweifel, reagiert auf Einwürfe oder bekräftigt seine Aussagen in Vorausschau ihrer etwaigen Ja-Aber. An solch einer Stelle steigt der heutige Predigttext ein in die Geschichte. Mose hatte gerade erklärt, wie das Volk das Land einnehmen soll und wie die Umgangsregeln oder besser die Umgangsverbote mit der dort ansässigen Bevölkerung sein werden. Und dass sie die Altäre und heiligen Stätten der dort verehrten Götter zerstören sollen. Und hier denkt sich Mose vielleicht, käme ein, aber, die sind ja viel mehr als wir und haben mehr Götter und haben höhere Mauern und sowieso ist alles ganz furchtbar. Und so steht dann in Vers 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Es geht deutlich weiter als eine Aussage, die man jemandem zur Aufmunterung sagen würde, wie du schaffst das schon oder du bist was Besonderes. Mose sagt hier, dass das Volk Israel eben nicht nur was Besonderes ist, sondern dass es heilig, ausgesondert von allen Völkern der Welt ist. Hiermit zeigt er an, dass aus der Beziehung, die Gott mit dem Volk Israel hat, Gott seine Heiligkeit dem Volk schenkt. Und Gottes Heiligkeit hat im Alten Testament etwas Erfahrbares, etwas Greifbares. Es hat reale Konsequenzen. Wenn Menschen zum Beispiel Gottes Angesicht und damit seine Heiligkeit erblicken, mussten sie sterben. Mose selbst überlebte seine Begegnung mit Gott am Sinai, jedoch leuchtete danach sein Gesicht so stark, dass er es verbergen musste, weil die Menschen Angst vor ihm hatten. Also Heiligkeit war etwas, was dem Volk Israel bekannt war und was ihm auch Vertrauen in die Macht Gottes schenkte. Weiter in Vers 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Mose macht sich hier nicht über das Volk lustig, weil es zu klein ist. Er zeigt vielmehr, dass es gerade nicht auf die Größe oder Stärke ankommt. Er sagt, guckt euch nicht eure Größe an, sondern die Größe dessen, der euch erwählt hat. Verlasst euch nicht auf eure Stärke, sondern auf die Stärke dessen, der euch erwählt hat. Und das verstärkt Mose dann noch. Sondern weil er euch geliebt hat, also in Vers 8, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat sich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Mose sagt also irgendwie, nichts, was ihr getan habt oder tun könntet, wird jemals seine Erwählung von euch rechtfertigen. Nichts. Gottes Liebe ist alles, was dafür nötig ist. Gott erwählt sein Volk aus Liebe und aufgrund seines Versprechens und seines Eides, den er schon Abraham und Jakob gegeben hat. Gottes Treue und Liebe geht über Generationen, über Grenzen hinweg. Hier an dieser Stelle erinnert auch Mose wieder daran, dass Gott seine Treue und Zuwendung dem Volk schon in mächtiger Weise bewiesen hat, als er Israel aus der Hand der Ägypter befreite, einer der mächtigsten Nationen der Region zu der Zeit. Er will sagen, das sind hier keine leeren Worthülsen oder leeren Versprechungen, die ich euch mitteile. Das hat unser Volk schon leibhaftig erlebt. Ihr kennt die Geschichten. Diese drei Verse sind wie Fanfaren der Liebe Gottes. Gott erwählt und er heiligt aus Liebe, aus unverdiente, unermesslich, unbegreifliche Liebe. Also das berührt. Das springt irgendwie auch aus der entfernten Welt der Israeliten hinein in unsere Zeit und Welt und halt nach. Schlägt das bei euch auch gewisse Saiten an? Klänge, die vertraut sind? Also für mich klingt hier Jesus Christus an. Diese Liebe, unermesslich und unverdient, die Zeiten und Grenzen überschreitet. Diese Liebe, die in seinem Leben, aber besonders in seinem Leiden und Sterben am Kreuz deutlich wird. Diese Liebe ist vertraut, diese Liebe berührt. Aber diese Liebe bewegt jedoch auch zum Handeln und zur Veränderung. Und so geht es dann auch bei Mose in Vers 9 weiter. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Mose erinnert hier wiederum an das erste Gebot, dass eben Gott allein Gott ist und verehrt werden soll. Das ist nicht nur ein Alleinherrschaftsanspruch Gottes. Es ist auch eine Beziehungsfestlegung für das Volk. Ihr sollt nur den einen Gott verehren. Wenn ihr in das neue Land kommt, gibt es da vielleicht andere Götter, die vielleicht auch auf ihre Art und Weise attraktiv sind. Aber euer Gott ist eben alleine euer Gott. Und dieser Gott ist treu und zeigt auch seine Gnade und Barmherzigkeit allen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ist das jetzt hier das große Aber Gottes, das die vorhin so schöne beschriebene Liebe doch einschränkt und doch bedingt macht? Nein, so wie ich das hier verstehe, ist sie eben eher ein Und gedacht. Gott schenkt seine Liebe, die unbedingt und unverdient ist, und wünscht sich ein Gegenüber, ein Volk, das ihn liebt und daraus folgend seine Gebote hält. Der Satz hier geht im nächsten Vers weiter. Und der Vers folgt wahrscheinlich, der auf eine vermeintliche Anfrage der Israeliten ausgerichtet ist. Vielleicht dachten sie, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, für uns ist schön und gut. Aber was ist mit den anderen, den Ungläubigen? Haben die etwa auch etwas von der Gnade? Also Vers 10. Und Gott vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Ziemlich harter Tobak, da muss man erstmal schlucken. Wie passt der Satz in das Bild, das sich vorher abgezeichnet hat? Diese Gegenüberstellung von Gottes Barmherzigkeit auf der einen und seinen Zorn und Verurteilung auf der anderen Seite entspricht nicht unbedingt dem gängigen Bild, das wir von Gott haben. Und das Bild unser Bild ist geprägt vom Neuen Testament her. Wir schauen auf Gott durch Jesus Augen. Er hat uns gezeigt, was Gott bereit ist zu opfern, damit wir ein erfülltes Leben haben. Aber für das Alte Testament ist es jedoch ein stimmiges Bild. Viele Geschichten handeln von existenzieller Bedrohung und handfesten Auseinandersetzungen, die über den Fortbestand von Städten, Stämmen oder ganzen Völkern entscheiden. Und Gott greift auch in vernichtender Weise ein, wie bei Sodom und Gomorra, wo er nur eine Handvoll Menschen rettet. Aber auch barmherzigerweise, wie bei Nineveh, wo er eine ganze Stadt vor der Vernichtung rettet. Es ist eben ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk, als auch mit uns. Denn auch die christliche Geschichte ist alles andere als frei von Gräueltaten und Kriegen, die im vermeintlichen Namen Gottes begangen wurden. Und selbst heute kann es geschehen, dass wenn wir ein Unrecht sehen oder uns ein Unrecht widerfährt, dass wir uns irgendwie einen Gott wünschen, der wieder Recht herstellt, der für uns als Rächer auftritt. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch hier die Israeliten eben so etwas Handfestes hören wollten, bevor sie in das Land ziehen. Und Mose gewährt es ihnen. Jedoch setzt er einen bestimmten Schwerpunkt. Es ist hier Gott, der richtet. Und Gott, der gehasst wird. Und Gott, der eine Aufgabe wahrnimmt. Es ist, als ob Mose sagen will, sucht nicht Kämpfe, die nicht für euch bestimmt sind. Gott ist mächtig genug, sich selber darum zu kümmern. Werdet nicht selbst zu Richtern und Rächern im Namen Gottes. Stattdessen gibt Mose dem Volk in Vers 11 und 12 eine andere Richtung vor. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott und auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Mose weist das Volk an, die Gebote und Gesetze und Rechte zu halten, ihnen zu folgen und sie im Zusammenleben in ihrer neuen Heimat zur Geltung zu bringen. Mose schließt hier in gewisser Weise den Bogen zum Anfang des Textes. Gottes Treue, Liebe und Erwählung können sich die Israeliten nicht verdienen. Punkt um. Jedoch sollten sie ihren Teil des Bundes einhalten, den Gott mit ihnen eingegangen ist, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten. Dies ist eben nicht belegt mit Strafandrohungen bezüglich ihrer Nichteinhaltung. Es ist vielmehr eine Selbstverständlichkeit, nach Einhaltung der Gebote zu streben, nach all dem, was Gott für sie getan hat. Wo stehen wir als greifbare Gemeinde auf unserem Weg in Gottes verheißene Zukunft? Was sind vielleicht die Aufbrüche, die hinter uns liegen? Etwa welche, die gelungen sind oder auch vielleicht die verpasst sind? Was sind Wege, wo uns Gott geleitet hat? Und was ist die Geschichte, die er mit uns schon erlebt hat und in der wir vielleicht rückblickend seine Fußstapfen erkennen können? Ich sehe eben eine große Chance darin, ähnlich wie Mose mit dem Volk Israel, hin und wieder Zeit zu nehmen und auf das Erreichte zurückzublicken. Nicht in einer Art Selbstgefälligkeit, wo man sich auf die Schulter klopfen kann, sondern um immer wieder neu daraus Kraft und Zuversicht für die Zukunft und Vertrauen auf das treue und liebende Wirken Gottes zu gewinnen. Und was sind vielleicht die Aufbrüche, die vor uns liegen? Was seht ihr vielleicht schon? Sei es im Greifbar Plus, beim Greifbar in der Stadthalle, beim Greifbar im Ostseeviertel, in den Hauskreisen oder vielleicht mit der in Planung befindlichen Stelle für einen hauptamtlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Gibt es da vielleicht Momente, in denen ein Ja-Aber aufkeimt, in der die Zusagen Gottes nicht stark genug wirken? Aber vielleicht ist es besser, andersrum zu fragen, was könnten vielleicht die Momente sein, in denen Gottes Zusagen besonders stark für uns erfahrbar sind? Solch ein Moment, der mir in den letzten Wochen als besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben war, war die Taufe von Emma Brandl. In diesem Moment erfährt dieses kleine Kind Gottes unmittelbares, unverdientes und unermessliches Ja zu seinem Leben. Es beginnt da ein neues Leben für Emma mit Gottes Ja und als Teil einer größeren Familie unserer Gemeinde. Es ist dieser unglaublich nahbare Moment, in dem Gott sein Ja ins Herz schreibt. Es ist ein gewisser Ankerpunkt, an dem wir uns festhalten können. Wie ist es bei euch? Ist eure Taufe für euch ein Anker im Leben? Feiert ihr vielleicht sogar einen Tauftag? Oder euren Tauftag? Für mich war die Taufe selber lange Zeit kein solcher Ankerpunkt. Ich war damals von meinen Eltern als Baby getauft worden und hatte während meiner Kindheit und Jugend wenig konkreten persönlichen Bezug zu Gott, geschweige denn meiner Taufe. Als meine Schwester und ich noch klein waren, lasen uns unsere Eltern manchmal aus der Kinderbibel vor und beteten mit uns. Doch erst mit der Konfirmation fing ich an, mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was das alles für mich bedeutete. Ich befand es als gut und richtig und entschied mich dafür, mich konfirmieren zu lassen. Aber danach, wie es denn manchmal so ist, verlor sich der Pfad wieder im Dickicht von Schule, Sport und Freunden. Erst als ich dann ein Highschool-Austauschjahr in Mississippi antrat, änderte sich dies grundsätzlich. Meine Gastfamilie war sehr aktiv in einer Baptistengemeinde und der Vater meiner Gastmutter sogar ein Pastor in der Gemeinde. Daneben besuchte ich mit den anderen Kindern der Familie eine christliche Privatschule und hatte dabei täglichen Bibelunterricht. Alles in allem gab es eine Menge christlichen Input für mich in dieser Zeit. Ich besuchte auch die Sunday School der Gemeinde, was im Grundsatz ein Hauskreis vor dem Gottesdienst in der Gemeinde ist. Die Leiterin dort versuchte mich dann aber zu bewegen, mich nochmal taufen zu lassen. Sie deutete an, dass meine Kindstaufe nicht so richtig gelten würde. Ich war etwas überrascht, da mir das bisher noch nie jemand so gesagt hatte. Und für mich war das klar, dass das Tauferlebnis an sich, wie sie es dort praktiziert haben, mit Untertauchen und einem weißen Gewand und einem großen Fest in der Gemeinde, dass das eine gewisse Faszination ausübte. Aber ich fühlte dennoch einen gewissen Widerwillen, dem zuzustimmen. Später machte dann der Pastor mir auch noch das gleiche Angebot, jedoch in etwas freundlicher oder diplomatischer Art und Weise. Aber auch ihm gegenüber konnte ich sagen, nein, danke. Schließlich verließ der Vater meiner Gastmutter die Gemeinde, um ein reisender Evangelist zu werden. Und so verließen auch wir diese Gemeinde und fanden Anschluss in einer Baptistengemeinde direkt bei uns am Ort. Dort gab es eine Jugendgruppe, die fast schon eine Gemeinde in einer Gemeinde war. Mit einem eigenen Raum, Jugendpastor und wöchentlichem Jugendgottesdienst mit 40 bis 60 Jugendlichen. Dort erlebte ich vom ersten Besuch an eine krasse Veränderung in meinem Leben und vor allem in meinem Glauben. Es ist, als ob an dieser Stelle das Konfirmationsjahr des Kopfes mit einem Konfirmationsjahr des Herzens verbunden wurde. Den ich erlebte zum ersten Mal Christen, gerade in meinem Alter, die in Botschaft, Gemeinschaft und Lebensführung all das, was ich vorher irgendwie gelernt hatte, miteinander in Verbindung brachten. Vor allem wurde ich dort von der überwältigenden Offenheit und Zuneigung der Jugendlichen tief bewegt. Ich begann im Anschluss danach, E-Mails an Freunde und Familie zu schreiben, dass ich nun den wahren Glauben gefunden hätte. Dass das zum Teil mit gewisser Verstörung aufgenommen wurde, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Meine Schwester, die das besonders scharf kritisierte, antwortete ich mit einer 13 Seiten langen E-Mail. Und wer mich kennt, weiß, dass lange Texte schreiben nicht zu meinen Stärken gehört. Und in den nächsten Tagen und Wochen setzte sich dieser Prozess fort. Und in einem Jugendgottesdienst wurde mir dann ganz nahbar klar, dass ich geliebt bin von Gott. Es fiel eine Last von den Schultern und ich erkannte eben, dass ich mir nicht Gottes Liebe verdienen kann, dass ich nicht irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise sein musste und dass alle Sorge, ob ich gut genug bin oder was die anderen über mich denken, nebensächlich ist. Im Rückblick kann ich heute sagen, das war wie ein Neueintauchen in die Taufe. Ich konnte in dem Moment erkennen, dass Gottes Ja für mich Bestand hatte und dass es immer schon in meinem Leben da war. Nur eben mein Herz vielleicht an dieser Stelle noch nicht in der Lage war, es zu akzeptieren. Also heute bin ich gewisser denn je, dass meine Taufe und meine Verwurzelung in der Kirche genau das ist, was Gott von Anfang an für mich bestimmt hatte. Sein Ja hat Bestand. Und ich wünsche, dass jeder von euch auch das erleben kann. Egal, ob die Taufe Tage, Wochen, Monate oder Jahre zurückliegt. Gott schenkt uns eben diesen Ankerpunkt, der uns sagt, du bist unendlich, unbedingt und unermesslich geliebt. Und so hoffe ich, dass wir persönlich und als Gemeinde immer mehr lernen, dieses Aber, dass uns das hochkommt, dass wir das ablegen und mehr in Gottes Ja, in unsere Taufe, in seine Erwählung einzutauchen. Sodass wir damals, wie das Volk Israel, das nach dieser langen Rede von Mose im Land ankommt und Gottes Verheißung erlebt, dass wir auch unsere Verheißung, die Gott für uns auserwählt hat, erleben können. Und wenn ihr dem zustimmt, so ruft Gottes Volk. Amen.